Ich weiß nicht, wer es noch nicht mitgekriegt hat. Jetzt für alle, du hast keine Entschuldigung nach diesem Gottesdienst. Bald ist Weihnachten. Einfach, ich wollte es nur mal ansagen. Ne? Manch einer verdrängt ja das Thema. Die Kerzen stehen nicht einfach so hier. Ich liebe Kerzen. Also wegen mir könnte die Deko stehen bleiben das ganze Jahr über. Ne? Wenn du da so siehst, die Kerzen. Und dann, ach, da kannst du alles Mögliche denken. Lagerfeuerromantik, Grillwurst, alles. Ne? Wenn ich im Sommer die Blumen angucke, kommen mir solche schönen Gedanken nicht. Also auch schön, Blumen anzugucken. Aber wir haben die Kerzen hier, weil wir bald Weihnachten feiern. Wir haben es gehört. Heute ist die vierte Kerze angebrannt. Die vierte Kerze. Weihnachten ist. Es ist nicht mehr lange hin. Und wisst ihr, bei dieser Nachricht stelle ich immer fest, diese Nachricht spaltet so ein bisschen unsere Gesellschaft. Deswegen würde ich heute hier eine kleine Petition machen, können wir vielleicht einreichen an Angela Merkel oder an irgendjemanden und sagen, ich bin dafür, dass Weihnachten abgeschafft wird. Wer würde das mit, hier Hände hoch, ne? So, ich kriege hier keine Mehrheit. Schade, ich bin vielleicht der Einzige, ich wollte mir noch ein Schild machen, ich bin dafür, dass Weihnachten abgeschafft wird. Es spaltet die Gesellschaft. Bei Weihnachten, da gibt es nur zwei Gruppen, meistens nur zwei Gruppen. Die einen, die, ich zeige euch das mal, die können es kaum erwarten, bis Weihnachten ist. Und die anderen, die können es kaum erwarten, bis Weihnachten endlich wieder vorbei ist. Die einen können es kaum erwarten, bis Weihnachten ist. Wisst ihr, das ist bei mir alle Jahre wieder so, zu Hause, in der Weihnachtszeit, ihr wisst gar nicht, was das für ein Stress ist. Das heißt für mich, mindestens eine Stunde eher wach sein. Ne? Vor sechs hörst du so kleine Kinderschritte, trappel, trappel, trappel. Man muss ja irgendwelche Adventskalender aufmachen und so weiter und so fort. Man kann doch nicht schlafen, jetzt wo Weihnachten ist. Es sind noch vier Tage. Mensch, Leute, das müsst ihr doch mal verstehen. Weihnachten ist bald. Geschenke auspacken. Ich sag euch eins, es gab eine Zeit, Anfang der Adventszeit, da gab es tägliche Wunschzettel. Da stand interessanterweise immer das Gleiche drauf. Aber der alte Herr könnte es ja eventuell vergessen. Ne? Und auch ganz schön, ne? Um zu beeindrucken, Schminke und Frisierkopf und Lego und Bücher. Leute, habt ihr Kinder, die sich noch Bücher wünschen? Also, ne? Es gibt noch Menschen, die wünschen sich Bücher. Ne? Das sind die einen. Trautet heim, Glück allein. Und wisst ihr, was ich festgestellt habe? Kinder können extrem konservativ sein. Also wenn du da meinst, wir könnten mal, wir wollten dieses Jahr mal die Bescherung früh am Morgen machen, ne? Da haben die eine Petition gemacht, ne, an Angela Merkel. Das geht gar nicht. Ne? Das muss so, wie es immer war. Ne? Immer heißt bei den sieben Jahren, ne? Immerhin. Ne? Wenn ich sagen würde, das muss so, ich bin schon viel älter. Aber das muss so. Ne? Das geht gar nicht. Ne? Also, dass man mal früh Bescherung macht, meine Güte, das ist schon immer so. Erst Kirchgang, ne? Tannenbaum anzünden, Geschenke. Ne? Also das ist so. Ne? Vorher noch die Weihnachtsgeschichte. Bei uns jedenfalls. Die anderen, die zählen auch die Tage und freuen sich. Vielleicht muss man deswegen Silvester so richtig rumsen, um den ganzen Frust mal so rauszulassen. Und so vielleicht so ein Freudenfeuerwerk, endlich ist es wieder vorbei. Haben wir es mal wieder geschafft. Haben wir es mal wieder geschafft. Weihnachten ist vorbei. Die können schwer damit umgehen, mit diesem Gefühlsgedöns, Kerzenkram, Weihnachtsschmuck, Geschenkeaustausch ist ja doch, wenn man sich denn beschenkt, nur eine Tauschbörse, fast sogar am gleichen Preis. Ich gebe dir, du gibst mir. Wenn es doch endlich vorbei wäre. Und bei manch einem ist es noch mehr, da tut Weihnachten einfach wirklich weh. Was tut eigentlich weh zu Weihnachten? Und wisst ihr, ich wollte heute mal bei denen bleiben heute, die es nicht mehr erwarten können, bis Weihnachten endlich wieder vorbei ist. Und wir wollen uns einfach mal heute dem aussetzen. Wir wollen heute mal nicht verdrängen, wir wollen heute mal hier sitzen und uns mal Gedanken machen, was habe ich eigentlich für Probleme mit Weihnachten? Warum tut es eigentlich so weh? Warum quält es mich eigentlich? Weihnachten, da kommen Dinge hoch, die man versucht hat, das ganze Jahr erfolgreich unter der Decke zu halten. Komisch, immer gerade Weihnachten pluppt es dann hoch. Das pluppt manchmal so hoch, dass sich manche dann mächtig in der Wolle haben. Man sagt immer, die Zeit, wo Ehescheidungen festgelegt werden, das ist die meiste Zeit Urlaub und Weihnachtszeit. Da werden die Weichen gestellt. Komisch, ne? Eigentlich soll es doch besinnlich sein und familiär und gemütlich, aber da pluppt es irgendwie alles hoch. Wisst ihr, manchmal denke ich, als würde mit diesem Kind in der Krippe das Kind in meiner Seele wach werden. Und als würde mit dem Schreien von dem Kind in der Krippe auf einmal anfangen, wie so ein kleines Kind in mir zu schreien. Wisst ihr, die Weihnachtsgeschichte mal ganz nüchtern betrachtet, mal ganz unromantisch, ist ja auch eigentlich eine sehr furchtbare Geschichte. Die Geschichte einer totalen Ablehnung. Da heißt es im Johannes, er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Kein Platz für ihn. Obwohl er mit seinen Händen diese Welt geschaffen hat, dann kommt er mal vorbei und will seinen Leuten, seinem Geschaffenen, einfach mal Hallo sagen, mal die Hand schütteln und die sagen, du, heute ist kein Platz für dich, wir können dich heute hier nicht gebrauchen. Draußen vielleicht, maximal da im Stall, einen alten, ranzigen Stall bei den Randgruppen, da kommt der Sohn Gottes auf die Welt. Meine Mutter hat mir das erzählt, da ist mir das so bewusst geworden, wie ihr Vater aus dem Krieg nach Hause kam. Vater war einer der Letzten, die wieder zurückkamen. Man hatte gar nicht mehr gedacht, dass es ihn noch gibt. Opa, mein Opa, der war in Sibirien, lange festgehalten bei den Russen in der Gefangenschaft. Und dann sagte sie, auf einmal ging die Tür auf und dann saß ein wildfremder Mensch bei uns am Tisch. Und dann sagte die, und weißt du, was der essen konnte? Und die Hoffnung selber satt zu waren, die sink mit jeder Stulle, die er gegessen hat. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und sie hatte jahrelang Probleme und der meinte dann, ihr sagen zu müssen, wo es lang geht. Aber sie kannte ihn nicht. Da stand ein wildfremder Mann und sagte, das und das musst du machen. Aber er war weg. 53 kam er wieder. Sie war 7 Jahre. Sie war kurz auf irgendeinem Heimaturlaub entstanden und dann war er weg. Und auf einmal mit 7 Jahren saß da ein Mann am Tisch, der meinte hier, der Herr im Haus spielen zu müssen. Er kam in das Seine, aber man sieht das immer nur aus der Sicht des Kindes. Aber ich habe mal gedacht, wie wird es Opa gegangen sein? Er kam in diese Familie, die immer seine Familie war, er kam in sein Haus, was immer sein Haus war. Da saß ein Kind, was ihn abgelehnt hat, was gar nichts mit ihm zu tun haben wollte. Er kam in das Seine, die Seinen nahmen ihn nicht auf. Gefangenschaft. Das tut weh, wenn man das erlebt. Das tut weh, wenn man erlebt, dass man eigentlich nicht angenommen ist, dass man nicht dazugehört. Und wisst ihr, ich glaube, Weihnachten, da wird die Welt in zwei Gruppen geteilt. Da gibt es die, die dazugehören und die, die draußen sind. Ich kann mich gut erinnern an Zeiten, an Singlezeiten, wie ich manchmal durch die Stadt gewandert bin. Da brannte der Lichterbaum, da hörte es die Kindergeschrei, da roch es wunderbar. Ich bin in meine Bude, da war es dunkel, Fenster, dreckig. Na, da war ich selber schuld als Single. Ne? Aber da gab es ein klares drinnen und draußen. Klar haben mich irgendwie die Leutchens da aus der Gemeinde immer wieder eingeladen. Aber es hat wehgetan. Ich wollte gar nicht bei den Familien sitzen. Ich wollte eigentlich eine eigene Familie haben. Ich wollte gar nicht da immer einen auf Almosen machen und dabei den feiern. Da hatte ich gar keine Lust dazu. Weihnachten, das tut weh. Zu merken, ich gehöre nicht dazu. Zu merken, ich bin draußen und die sitzen drinnen. Ich möchte mit euch das Thema mal weiter vertiefen. Ich habe im Alten Testament eine Bibelstelle gefunden oder eine Geschichte gefunden, die hat mich extrem bewegt. Eine Geschichte, eine Weihnachtsgeschichte, die fast identisch mit dem Neuen Testament ist. Die Geschichte von einer Frau und einem kleinen Kind und ganz viel Ablehnung. Und die werde ich mit euch jetzt lesen. Und Sarah sah, dass der Sohn der Hagar, der ägyptischen Magd, den sie dem Abraham geboren hatte, Mutwillen trieb. Da sprach sie zu Abraham, treibe diese Magd hinaus mit ihrem Sohn, denn der Sohn dieser Magd soll nicht erben mit meinem Sohn Isaak. Dieses Wort missfiel Abraham sehr um seines Sohnes willen. Aber Gott sprach zu Abraham, es sei dir, soll dir nicht leid tun wegen des Knaben und wegen deiner Magd. Höre in allem, was Sarah dir sagt, auf ihre Stimme. Denn in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Doch ich will auch den Sohn der Magd zu einem Volk machen, weil er dein Same ist. Da stand Abraham am Morgen früh auf, nahm Brot und einen Schlauch voll Wasser, gab es Hagar und legte es auf ihre Schulter. Er gab ihr auch den Knaben und schickte sie fort. Und sie ging und irrte umher in der Wüste von Beersheba. Als nun das Wasser im Schlauch ausgegangen war, warf sie den Knaben unter einen Strauch. Und sie ging hin und setzte sich gegenüber einem Bogenschuss weit entfernt, denn sie sprach, ich kann das Sterben des Knaben nicht mit ansehen. Und sie saß ihm gegenüber und hörte und erhob ihre Stimme und weinte. Da erhörte Gott die Stimme des Knaben. Und der Engel Gottes rief der Hagar vom Himmel zu und sprach zu ihr, was ist mit dir, Hagar? Fürchte dich nicht, denn Gott hat die Stimme des Knaben erhört, da, wo er liegt. Steh auf, nimm den Knaben und halt ihn fest an deiner Hand, denn ich will ihn zu einem großen Volk machen. Und Gott öffnete ihr die Augen, dass sie einen Wasserbrunnen sah. Da ging sie hin, füllte den Schlauch mit Wasser und gab den Knaben zu trinken. Und Gott war mit dem Knaben, der wuchs heran und wohnte in der Wüste und wurde ein Bogenschütze. Und er wohnte in der Wüste Paran und seine Mutter nahm ihm eine Frau aus dem Land Ägypten. Was für eine Weihnachtsgeschichte. Kein Platz für sie. Eine junge Frau, ein Kind und kein Platz. Kein Platz in der heiligen Familie. Ich möchte mit euch mal einen kleinen Schwenk machen, einen kleinen Abschwenk. Ich habe hier in meiner Hand den Nigel. Glaubt ihr mir das, Nigel? Ich habe dich in deiner Hand. Ich zeige euch mal den Nigel. Das ist er. Aber das waren noch Zeiten, du kannst dich sicher nicht mehr daran erinnern, weil das ist schon 40, 50 Jahre her. Aber Nigel, so toll sahst du mal aus. Ne? So ein kleines, sieht herrlich aus. Ne? Ihr könnt das mal selber betrachten. Ne? Also heute, ne? 100 Kilo, ach, du nicht, ich meine jetzt nicht dich, ne? Aber so manch einer, 100 Kilo, ein Kreuz wie Hugo, ne? so ein Wal, riesengroß, kann man sich nicht mehr erinnern. Jeder von uns hat mal so klein angefangen, 12 Wochen alt. Jeder, das warst mal du. Wir haben Abdruck von dir gemacht, ne? Also kannst du angucken, das warst mal du. So klein, da war die Welt noch in Ordnung, ne? Guckt euch das mal an. Ich gebe mal einen rum hier. Den müsst ihr euch unbedingt mal angeguckt haben. Kannst du mal guten Tag zu dir selbst sagen. Ne? Schöne Weihnachten dir selber wünschen. Ne? Das warst mal du. Ne? Genau, Nigel. Wir nennen ihn einfach mal Nigel heute. Ich hoffe, du vergibst mir. Genau. Die Welt war damals noch in Ordnung. Ne? Das war herrlich. Es war warm. Es kommt gleich rum. Ne? Also du kannst dich selbst mal betrachten oder boah, ist ja nicht du, es war Nigel, ne? Genau, dann muss man das nicht so an sich ranlassen. Ne? Der Nigel, das war die Welt noch in Ordnung. Ne? Es war warm, du hattest so Hotel Mama, ne? All inclusive, ne? Brauchtest dich um nichts kümmern. Ganz anders heute, ne? mit vielen Sorgen und Quälereien und was wird und so weiter und so fort, vielen Ängsten. Ach, das war noch schön damals, ne? Aber es war so schön, haben wir irgendwie verdrängt. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Ne? Aber es war einfach mal schön. Das war. Dann sind wir auf diese Welt gekommen, hat man mich auch nicht gefragt. Vielleicht hätte ich sogar gesagt, ach, lass mich mal da. Ne? Ist doch schön hier. Warum Warum muss man überhaupt den Platz verändern, wenn es gut ist hier? Ne? Wurdest du nicht gefragt? Du musstest einfach dann irgendwann mal raus. War kalt und nicht so schön. Und heute, da muss man sich behaupten. Da ist man verantwortlich. Da muss man allen beweisen, vielleicht mit 100 Diplomen, dass man ganz so doof nicht ist und. Man muss kämpfen. Ist nichts mehr mit Vollpension. Aber wisst ihr, ich glaube eins, auch wenn hier einige Kilo dazugekommen sind und einiges an Verstand gewachsen ist, ich glaube ganz tief in uns drin ist das trotzdem noch geblieben. Es gibt so eine Stelle in unserer Seele, da bist du so ein kleines Kind geblieben, was Kleines, Verletzliches, Empfindsames, leicht zu zerstören. Das ist ganz tief in dir drin geblieben. Und das ist auch der Punkt, der dann oft wehtut. Aber jeder in uns hat das. Ein kleines, zartes Wesen, was ganz schnell weinen kann. Nur du hörst es nicht. Du hörst es nicht, weil du dir vielleicht ein dickes Fell angelegt hast. Du hörst es nicht, weil andere auf diesem kleinen Wesen immer rumgetrampelt sind, weil du hart geworden bist. Aber es geht heute um dieses kleine, verletzliche Wesen in dir. Darum geht's. Um dieses, was tief drinne ist, was wir gar nicht, was uns vielleicht sogar manchmal peinlich ist, gerade wir Männer, ne? Naja, sowas haben wir ja gar nicht, ne? Das gibt's gar nicht bei uns. Wir haben das nicht. Das haben wir verdrängt. Das gibt's gar nicht. Ne? Auch es gibt's. Jeder hat das in sich. Dieses kleine Wesen, was Gott in dich hineingelegt hat, was auch gar nicht groß werden kann. Weil so ein kleiner, empfindlicher Punkt in dir bleibt. Wir wollen jetzt mal angucken, diese Weihnachtsgeschichte. Wie wird man eigentlich zum Weihnachtshasser? Oder besser gesagt, wie kommt's, dass dieses kleine Wesen so schreit und so verletzt wurde? Wisst ihr, ich möchte euch einfach mal jetzt mit hineinnehmen in ein kleines Seelsorgegespräch mit Hagar. Ich habe sie jetzt hier, ihr seht sie natürlich nicht, aber ich habe sie jetzt einfach mal auf die Bühne gebeten und ich werde jetzt mal mit ihr ein kleines Seelsorgegespräch führen. Ne? Und die wird uns jetzt mal erzählen, wie es ihr eigentlich damals ging in der Geschichte. Die wird jetzt mal berichten, ja, was sie da eigentlich alles so erlebt hat. Ja, Hagar, schön, dass du da bist. Freue mich, dich hier in unserer Runde zu haben. Und ich wollte dich jetzt einfach mal fragen, was hat dich denn da verletzt damals bei Familie Abraham und Sarah? Ja, weißt du, ganz schlimm fand ich, dass die mit mir einfach gemacht haben, was sie wollten. Man hat mich nicht gefragt. Das wurde einfach gemacht. Andere haben über mich bestimmt. Ich wurde noch nicht mal gefragt. Es gab den Tag, da hieß es, Sarah nahm mich, ihre ägyptische Magd, und gab sie Abraham, ihrem Mann, zur Frau, nachdem sie 10 Jahre im Lande Kanaan gewohnt hatten. Und er ging zu Hagar und die ward schwanger. Wo komme ich denn hier vor in dieser Geschichte? Hat man mich gefragt? Meinte ich, hatte Lust dazu, mit diesem alten Schnösel da noch ein Kind zu zeugen? Das hat man einfach gemacht. Das ist mir einfach widerfahren. Die haben mich nicht gefragt. Ich wollte das gar nicht. Aber egal, was ich wähle, die Regierung gewinnt immer. Ich hatte keine Chance. Man geht über meinen Willen, meine Pläne, meine Wünsche, meine Gefühle einfach hinweg. So, als wäre ich einfach eine gefühlslose, seelenlose Maschine. Das tut weh. Das tut weh. Das hat mich verletzt. Ja, aber das war nicht alles. Irgendwann habe ich mich damit abgefunden, dass das so ist, dass ich jetzt die Zweite bin von ihr. Aber es kam noch schlimmer. Isaak wuchs und wurde entwöhnt. Und an dem Tag, als Isaak entwöhnt wurde, bereitete Abraham ein großes Mahl. Und Sarah sah den Sohn der Ägypterin Hagar, den diese dem Abraham geboren hatte, sah ihn scherzen. Da sagte sie zu Abraham, vertreibe diese Magd und ihren Sohn, denn der Sohn dieser Magd soll nicht mit meinem Sohn Erbe werden, mit Isaak. Auf einmal habe ich festgestellt, da, wo ich noch gut war, ein Kind für ihn zu kriegen, einen Thronfolger, einen Erben, da war ich gut genug. Aber jetzt, da hat er einen eigenen Sohn mit seiner eigenen Frau, da bin ich nur zweite Wahl. Wo ich ein Kind gekriegt habe, da wurde nicht gefeiert, da gab es kein Festmahl. Aber jetzt gibt es die große Party. Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der Mohr kann gehen. Jetzt wollen sie mich nicht mehr. Ich bin nur zweite Wahl. So fühlt sich das an, wenn man nur der Lückenfüller ist. Trostpreis, zweite Wahl, Mittel gegen Langeweile. So fühlt sich das an. Das tut weh. Aber nur getrost, es kommt noch schlimmer. Die Sarah, die hat es gesehen. Ich weiß, ich bin selber ein bisschen schuld, aber was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen mit diesem Jungen? Der schlägt nun immer mal über die Stränge. Ich habe es ja versucht, ihn zu züchtigen und zu erziehen. Und wir waren schon gut unterwegs mit dem Ismael. Aber weißt du, ab und zu ging sie mit ihm durch. Ich kann es doch auch nicht ändern. Ich habe mir doch alle Mühe gegeben. Aber es hat scheinbar nicht gereicht. Keiner liebt mich so, wie ich bin. Keiner liebt mich so, wie ich bin. Keiner liebt mich, wenn dieses kleine Wesen mal sich nicht so verhält, wie es sich verhalten sollte. Keiner liebt mich so. Ich mache mal wieder einen kleinen Schwenk. Ihr seid ja alle durch die Tür davon gekommen. Habt ihr da was gelesen da draußen? Ein Schildchen vielleicht, eventuell? Hat jemand was gelesen da vorne? Alle Sünder willkommen. Ach, du auch? Wo? Handmeldung? Wer war das? Ah, okay. Also ganz klar, alle Sünder willkommen. Also du gehörst zu diesen Sündern, stelle ich fest. Oder könnte ich das davon, du bist ja hier reingekommen, hast dich hier willkommen geheißen, hast dich einfach hingesetzt. Wer gehört denn noch zu diesen Sündern? Mal Hände hoch. Oh, Paul, ich bin entsetzt. Du bist jetzt 17 Jahre hier Pastor. Was ist das Ergebnis? Du hast reichlich Sünder hier in der Gemeinde. Reichlich Sünder hier. Und die fühlen sich alle hier willkommen. Eigentlich hast du genau alles richtig gemacht. Wunderbar. Der Pastor hat alles richtig gemacht, wenn die Leute erkennen, dass sie Sünder sind. Dann lief eigentlich alles richtig. Alle Sünder sind willkommen. Alle Sünder sind hier willkommen. Jesus sagt das mal nicht, die Gesunden brauchen den Arzt, nicht die Selbstgerechten brauchen den Arzt, sondern die Kranken brauchen den Arzt. Und wenn du zu dieser Gruppe der Sünder gehörst, zu der Gruppe der Kranken, herzlich willkommen. Das ist die richtige Gemeinde für dich. Alle Sünder willkommen. Auch alle die willkommen, die es nicht hinkriegen, dieses kleine Kind immer eng an der Leine zu führen. Alle die auch willkommen, wo sie mal mit ihm durchgehen, die mal über die Stränge schlagen, die es nicht immer hinkriegen, dieses Kind so ganz fest an der Leine zu führen. Alle willkommen, die so wie Hagar Probleme haben mit ihrem kleinen Kind, die Probleme haben, wo es manchmal aus ihnen herausbricht. Herzlich willkommen. Bist dir herzlich willkommen. Wisst ihr, das finde ich eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis. Du musst hier nicht den ganzen Tag eine wunderbare Show spielen. Die Heiligenshow, ne? Ach, der Herr, und mir geht's so gut, und ich den ganzen Tag nur mit dem Herrn, und ich habe keine Probleme, Lob und Preis und Halleluja dreimal hinterher. Sondern hier kannst du auch sein, wenn heute mal nicht Halleluja ist. Ne? Hier bist du herzlich willkommen, wenn es auch mal heute nicht so läuft, sondern du andere böse Worte statt Halleluja sagen wolltest. Herzlich willkommen. Du kannst hier sein. Du musst nicht irgendwas vorspielen. Der Herr sieht es ja eh, wie du bist. Der hört auch die heimlichen Schimpfworte auf dem Klo oder was auch immer. Der Herr weiß, wie du bist. Und der liebt dieses kleine Wesen in dir, was es mal wieder nicht hingekriegt hat. Das liebt er. Der liebt dich so ohne Ende. Und er sagt, komm einfach, hier bist du willkommen. Das ist Gemeinde, wie Jesus sich das vorstellt. Die Gesunden brauchen den nicht, aber die Kranken brauchen das. Willkommen, ich bin auch einer von denen. Ich brauch's. Deswegen sitze ich jeden Sonntag hier. Ich hab's nötig, weil ich habe genug Krankheiten und bei mir schreit dieses kleine Wesen tagtäglich. Ich brauch das. Es geht weiter. Die Ablehnung nimmt ihren Lauf. Wisst ihr, das ist so ähnlich bei der Hagar wie so ein Haus, was man baut. Das sind die Grundsteine. Das sind die Grundsteine. Wer solche Grundsteine in seinem Leben hat, da wird irgendwann nur noch eine Ruine drauf gebaut. Das ist das Dramatische. Wer solche Grundsteine in seinem Leben hat, die kriegst du da nicht so einfach weg. Und wenn du da dein Lebenshaus drauf baust, dann wird es dramatisch. Dann endet das in der Katastrophe. Kein Platz für mich. Da sagt sie zu ihrem Mann, jag diese Sklavin und ihren Sohn weg. Schlimmer geht's nicht. Vielleicht sagt Hagar, weißt du, gestern Abend habe ich es mitgekriegt, da habe ich das zugehört. Da ist die Chefin wieder mal ausgerastet und dann hat sie geschrien zu Abraham, die muss weg, die nervt, die stört. Dramatische Sätze, wenn für mich kein Platz hier ist, mit meiner Art, wie ich bin, mit meiner vielleicht auch Komischkeit, dann muss man unter die Brücke. Das ist ein Bild aus Berlin übrigens. So hat sich jemand eingerichtet. Kein Platz für ihn, nirgendwo. Draußen. Woanders gibt es nichts mehr. Hätte ich doch wenigstens als Sklavin weiter dienen können, dann hätte ich noch eine Zugehörigkeit gehabt. Dann wäre ich noch irgendwo bei Lohn und Brot gewesen. Aber sie haben mich weggejagt. Weggejagt, wie einen räudigen Hund haben sie mich weggejagt. Nicht dazugehören, draußen zu sein, kein Nest zu haben. Wisst ihr, das sind manchmal Höllenqualen. Ich glaube, das ist schlimmer als manche körperlichen Schmerzen, zu wissen, ich gehöre nicht dazu. Die machen ihr eigenes Ding. Das letzte, dramatischste, keiner sieht mich, keiner belohnt mich. Am nächsten Morgen nahm Abraham Brot und einen Schlauch mit Wasser, legte beides Hagar auf die Schulter, übergab ihr das Kind und schickte sie fort. Schlimmer geht's nicht. Der hatte so viel Kamele und so viel Esel und Pferde und was weiß ich nicht alles. Nix. Schlauch Wasser, Brot. Mehr hat er nicht übrig gehabt für sie. Was für eine schäbige, läppische Abfindung. Mehr hat er nicht übrig gehabt für sie. Hätte er wenigstens Esel mitgeben können, hätte sie reiten können. Jeder wusste, der Schlauch Wasser zu zweit in der Wüste, das ist ein Selbstmordkommando. Heute Abend ist Feierabend. Da ist da nichts mehr drin. So schickt er sie fort. Wer diese fünf Lebensregeln, wer diese fünf Grundsteine in seinem Leben gebrannt bekommen hat, das führt unweigerlich in die Katastrophe. Wisst ihr, wir waren gestern wieder am Kotti zur Weihnachtsfeier. Da ist mir das so bewusst geworden. Ich saß da mit diesen ganzen Menschen, ganz viele Leute obdachlos, vom Leben gezeichnet, von der Sucht gezeichnet, fertig. Und dann habe ich so gedacht, keiner von denen hatte seinen Berufswunsch mit 14 Jahren als Berufs-Junkie zu enden. Keiner von denen. Die sind alle fröhlich ins Leben gestartet. Die wollten alle irgendwas Tolles. Die wollten alle Familie. Nur leider hatten sie Pech gehabt. Nur leider hat sich sowas, solche Lebensregeln in ihr Leben hineingebrannt. Und dann geht das unweigerlich den Berg ab. Wir gehen weiter. Eine furchtbare Geschichte, eine furchtbare Weihnachtsgeschichte. Da kannst du das Weihnachten verderben, wenn du die liest. Symptome der Herzenskrankheit. Das Erste, was wir feststellen, Hagar ging weg und irrte ziellos in der Wüste bei Beersheba herum. Wenn du nicht gegründet bist, wenn du kein Zuhause hast, wenn du nicht weißt, wo du hin sollst, dann wirst du dein Leben lang umherirren. Dann hast du keine Ziele. Dann musst du von Gemeinde zu Gemeinde pilgern und von Seelsorger zu Seelsorger. Und dann macht man das 50. Mal den Kurs, wie erkenne ich den Ruf für mein Leben? Aber wisst ihr, das Problem ist nicht die Gemeinde oder der Seelsorger oder der Ruf für Gottes für dein Leben. Das Problem ist, dass man falsche Grundsteine in seinem Leben hat. Das ist das Problem. Es ist nicht die Gemeinde, das ist nicht der Pastor, das ist nicht die Seelsorge oder was auch immer, sondern das Problem ist, dass man kein Zuhause hat, dass man rumgeschubst wurde, dass dieses Kind einfach unheimlich kaputt gemacht wurde. Das Zweite, der Akku wird irgendwann alle, als das Wasser im Schlauch aufgebraucht war. Wisst ihr, ich glaube, diese Bibelgeschichte, die steht nicht, da stehen diese kleinen Sachen nicht einfach nur durch dummen Zufall, sondern das hat eine tiefe, tiefe geistliche Bedeutung. Wisst ihr, ich erlebe das oft bei Menschen Mitte 40. Auf einmal funktioniert das nicht mehr. Lebenslang, jahrelang ging das gut. Man hatte sein Programm, man lief, funktionierte alles, man diente. Und auf einmal, mit 40, scheren sie aus. Warum? Weil der Schlauch leer ist. Weil der Akku leer ist. Weil man nur von der Substanz gelebt hat, aber man hatte keine Wurzeln. Man hatte keine Grundsteine. Und dann ist man irgendwann durch die Wüste gelaufen und irgendwann ist Feierabend. Die Flasche ist leer. Es funktioniert nicht mehr, wie man bis jetzt gelebt hatte. Das nächste. Sie warf das Kind unter einen Strauch. Ich habe das in verschiedenen Übersetzungen nachgeguckt, da steht wirklich, sie warf es. Puh, hingeschmissen. Das steht nicht umsonst da. Man wird hart. Man versucht, sich wegzuwerfen. Man wird hart zu sich und anderen. Man wird zynisch. Man fängt an, irgendwelche blöden Sprüche zu machen. Braucht das nicht. Ach, kann ohne leben. Aber innerlich tut das weh. Man weiß es. Man wird hart, man macht eine Schale nach der anderen drum. Man wird hart, weil man es nicht ertragen kann, weil es weh tut. Das nächste ist, sie warf das Kind unter einen Strauch. Sie hat das drunter geworfen. Unter einen Strauch versteckt. Bloß nicht, dass die anderen das mitkriegen, wie es mir wirklich geht. Wenn die das mal spitz kriegen, dass ich eigentlich am Ende bin. Wenn die wirklich mitkriegen, wie es meinem Kind da wirklich zumute ist. Bloß verstecken. Sie hätten ja auch das Kind draußen legen können, ne? Da wäre es schneller gegangen. Nee, die legt das unter den Strauch. Ich will es nicht sehen. Und die anderen sollen es auch nicht sehen. Ich verstecke das Elend vor mir selber und vor den anderen. Manch einer dröhnt sich dann zu, weil er das Elend nicht mehr ertragen kann, weil er das Schreien von dem kleinen Kind nicht mehr hören kann. Und das geht weiter und endet in der absoluten Verzweiflung, in der absoluten Zerrissenheit. Weil das Komische ist, sie hätte jetzt fröhlich weitergehen können und sagen, ja, jetzt habe ich das Kind da einfach weggelegt. Jetzt starten wir neu durch, Mitte des Lebens, ich finde noch einen neuen und dann wird es besser. Aber sie stellt fest, ich kann mich eigentlich von meinem Kind nicht trennen. Sie läuft nämlich nur ein Stück und bleibt dann sitzen. Sie kann sich nicht trennen von diesem Kind und du kannst dich nicht trennen davon. Auch wenn du noch so tust und hart wirst und sagst, juckt mich nicht, ich brauche das nicht, ich... Geht nicht. Du kannst dich nicht davon trennen, weil es gehört zu dir. Gott hat dich so geschaffen mit diesem kleinen Wesen. Du kannst das nicht tot machen. Und sie bleibt immer sitzen und endet in der absoluten Verzweiflung. Sie sitzt da und weint und weint und weint. Und wisst ihr, ich könnte mich jetzt hinsetzen und dann hätte man eine wunderbare Predigt und Anleitung zum Depressivwerden heute gehört. Wenn du das hörst, das ist was für eine traurige Weihnachtsgeschichte, was für eine traurige Weihnachtsbotschaft. Schrecklich, war aber so. Aber wisst ihr, ich finde, da ist die Bibel so wunderbar, ich liebe die Bibel, ich finde das so wunderbar. Es gibt einen dritten Teil. Den dürfen wir nicht vergessen. Und wisst ihr, ich glaube, dass wir in unserem Leben auch als Christen oft hier stehen bleiben. Und dass wir so wenig vom dritten Teil erleben. Dass wir so wenig erleben, wie Jesus kommt, wie der Heilige Geist kommt und heilt und wiederherstellt, wie wirklich Weihnachten wird, wie der König der Welt einzieht, macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit. Und irgendwie habe ich manchmal den Eindruck, der Herr der Herrlichkeit kommt aber nicht. Wir singen es zwar, aber er kommt nicht. Der dritte Teil, der Weg des Heiligen Geistes. Ich möchte es euch heute nochmal bekennen. Ich liebe den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist ein wunderbarer Therapeut. Der Heilige Geist, der kann wunderbar heilen. Der Heilige Geist, der hat die beste Art, besser als jeder Mensch, besser als jede Rede, jede Predigt. Der Heilige Geist, der kann dich wunderbar heilen. Ich liebe es, wenn er leise zu mir spricht. Wenn dieses leise Säuseln kommt, wie Mose das gehört hat, wie Elia das gehört hat, wenn der Heilige Geist leise zu dir spricht. Wisst ihr, ich habe mal eine Zeit gehabt, da habe ich mich immer hingesetzt am Franz-Neumann-Platz und habe jedes Mal gebetet und gesagt, Gott, was soll ich heute predigen? Das ging monatelang und jedes Mal sagte der Heilige Geist zu mir, sag ihnen einfach, dass ich sie liebe. Ich von mir hätte gerne gesagt, Herr, heute muss ich sie mal schütteln, ne? Dazu mal umkehren. Das ist der Heilige Geist, der sagt, ich liebe dich. Gott sagt, ich liebe dich. Wie geht das? Das Ende der Geschichte ist so gleichzeitig der Anfang des Heiligen Geistes. Es fängt an, sie saß in einiger Entfernung und weinte laut. Es fängt an mit der Kapitulation. Wenn ich aufhöre, mich hart zu machen, blöde Sprüche zu kloppen und mich hinstelle und sage, ja, mich kann keiner. Aber wenn ich aufhöre damit, wenn ich aufhöre, es immer unter der Decke zu halten, immer zu verstecken, sondern wenn ich nur noch da sitze und das ganze Elend rauslasse, wenn ich kapituliere und sage, Ende im Gelände, ich mache hier gar nichts mehr, ich sitze jetzt hier, ich kann nicht mehr. Das ist der Anfang für den Heiligen Geist. Wenn ich aufhöre zu kämpfen, wenn ich aufhöre, immer meinen zu müssen, was ich kann, dann kommt der Heilige Geist. Dann kommt er. Das ist der Anfang. Und wisst ihr, wie er kommt? Er sagt zu dir, ich habe dich schon immer gehört. Ich höre das schreiende Kind. Da erhörte Gott die Stimme des Knaben. Das ist doch sehr komisch, ne? Die ganze Zeit steht von Hagar. Sie saß da und weinte. Und dann sagt der Engel zu ihr, ich habe die Stimme des Knaben gehört. Ist das nicht sonderlich in dieser Geschichte? Aber weißt du, mir sagt das, Gott hat die Stimme deines Kindes gehört in dir. Gott hört das Schreien deiner Seele. Gott hört jede deiner Verletzungen. Gott hört alles das, deine Ablehnung, deine Einsamkeit, alles hört er. Er hat es schon immer gehört, er hat das gehört. Manchmal denkt man so, Gott, wo warst du? Damals, wo ich 10 Jahre war, wo warst du? Ich habe mich so allein gefühlt. Und Gott sagt, ich habe die Stimme gehört deiner Seele. Ich habe dich schon immer gehört. Ich war dir ganz nahe. Ich habe alles gesehen. Ich war immer da. Und dann sendet er einen Engel. Wenn wir nicht mehr weiter können, dann kommt Gott ins Spiel und dann sendet er Hilfe, dann sendet er einen Engel. Und der Engel Gottes rief der Hagar vom Himmel her zu und sprach zu ihr, was ist mit dir, Hagar, fürchte dich nicht, denn Gott hat die Stimme des Knaben erhört, da wo er liegt. Gott sendet einen Engel. Hast du das schon mal erlebt? Manchmal oder oft nimmt dann ein Engel mit Fleisch und Blut. Und wenn er keinen in Fleisch und Blut nimmt, dann vielleicht auch mal einen aus der Himmelswelt. Engel sind Boten Gottes. Ich habe das oft erlebt, dass ein Bote Gottes zu mir kam. Manchmal ganz normale Menschen, von denen ich es gar nicht geglaubt hatte. Wenn ich ganz verzweifelt da saß, dann kamen die zu mir und haben gesagt, du Martin, ich habe ein gutes Wort für dich von Jesus. Und da habe ich gemerkt, da ist ja einer, der mich kennt, der mich hört. Wisst ihr, wir Pfingstler, zu denen zählen wir uns ja, ne? Da gibt es ja immer um das Sprachenreden. Paulus sagt das ja, ich wünsche, dass ihr alle in Sprachen redet. Aber er sagt vielmehr noch, dass ihr Worte der Erkenntnis redet. Vielmehr noch, dass ihr Worte der Erkenntnis redet. Und ich glaube, Das. Er sagt nämlich, wer in Sprachen redet, der erbaut sich selbst. Aber wer in Weisheit redet, in Worten der Erkenntnis redet, der erbaut den anderen. Und wisst ihr, ich wünsche mir das, dass wir hier viel mehr aufeinander zugehen und sagen, du, ich habe ein Wort für dich. Du, ich sehe dich. Du, ich will heute dein Engel sein, dein Bote Gottes sein. Und kleiner Schwenk, wenn du ein Engel werden willst, ein Bote Gottes sein willst, da musst du vor allem riesen Lauscher haben zum Himmel. Da musst du ganz viel Intimität mit dem Heiligen Geist haben. Wenn man jetzt schon denkt, oh, ist schon ziemlich spät, ne? Genau, und das Kirchenkaffee, ich muss jetzt in Absprungrichtung sein, ne? Die größten Stücken werden am Ende, Anfang verteilt, da wird es schwierig mit Bote Gottes. Ne? Weil vielleicht sagt Gott, du, genau der, zu dem gehst du jetzt mal. Ich habe das so oft erlebt, hier in der Gemeinde. Meistens waren es interessanterweise Frauen. Ich weiß nicht, warum Männer so wenig Bote Gottes sind, ob alle Engel weiblich sind, ich habe keine Ahnung. Es waren interessanterweise oft Frauen, die zu mir gekommen sind, wenig Männer. Warum auch immer. Uns Männern ist das vielleicht peinlich oder wir haben immer Angst, was falsch zu machen. Ne? Man muss ja nicht am Anfang gleich sagen, so spricht der Herr. Vielleicht ist es ja manchmal nicht der Herr, sondern der Herr Broschmann oder Richter oder wie die Herren da alle heißen. Ne? Aber Engel Gottes, Bote Gottes zu sein. Gott schickt einen Boten. Gott will dich schicken. Gott will dich senden, um dem Elend deinem Nachbarn, um dem Elend von den Menschen neben dir zu begegnen. Manchmal braucht er dann halt himmlische Engel, weil er den menschlichen nicht mehr findet. Gott sendet seinen Engel und er spricht dir zu. Das finde ich eine tolle Sache. Er spricht zu. Er spricht zu. Steh auf, nimm den Knaben, halt ihn fest an deiner Hand, denn ich will ihn zu einem großen Volk machen. Steh auf. Bleib nicht sitzen in deinem Selbstmitleid. Bleib nicht sitzen bei den ganzen Verletzungen, die du hast. Steh auf, tu was. Komm und nimm dieses kleine Kind, umarm es, halt es fest. Wirf es nicht mehr von dir. Wirf deine Lebensgeschichte nicht mehr von dir. Wirf es nicht mehr von dir, dass es dir peinlich ist, dass du verletzlich bist, dass es dir peinlich ist, dass, was dir angetan wurde, sondern fang an, es festzuhalten, weil es gehört zu dir, das bist du. Fang an, es zu umarmen. Und dann sagt er, ist Gottes Zuspruch, dass er sagt, und jetzt, ich habe einen Plan für dich. Wisst ihr, das ist interessant, Gott guckt immer nach vorne. Es fällt in dieser Geschichte kein Wort über das, was sie alles Hagar angetan haben. Da könnte man Therapiesitzungen bei Hagar sitzen, ne? Ein Jahr lang Therapie, tiefenpsychologisch die Vergangenheit aufarbeiten. Ne? Ey, das ist auch wirklich fies, ne? von dieser Sarah und dem Abraham, was der alles angetan wurde. Ne? Und da könnte man eine Liste aufschreiben von Fehlern, die an dieser Hagar gemacht wurden. Kein Wort. Sondern der Engel nimmt sie und sagt, guck nach vorne, Gott hat was mit dir vor. Diesem kleinen, zerbrechlichen, kaputtgemachten Kind hat Gott was vor. Er will dich gebrauchen. Er will das vermehren. Er hat Großes vor. Das ist eine interessante Geschichte. Nichts mit der Vergangenheit. Und wenn das der Engel nicht macht, brauchen wir es auch nicht machen. Wir können unser Gefängniswärterjob aufgeben. Wir haben ganz viele eingesperrt an Verwandten und Eltern und Opas und was weiß ich nicht alles. Aber wir können unseren Gefängniswärterjob aufgeben. Wir müssen die Leute da nicht mehr gefangen halten. Wir können nach vorne gucken, weil Gott hat Großes vor mit dir. Das Letzte. Er zeigt einen Brunnen mit lebendigem Wasser. Tolle Geschichte. Und Gott öffnete ihr die Augen, dass sie einen Wasserbrunnen sah. Und da ging sie hin, füllte den Schlauch mit Wasser und gab dem Knaben zu trinken. Das ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist, wenn du mit ihm unterwegs bist, der will nicht, dass du ewig in der Wüste rumirrst. Es wird irgendwann der Tag kommen, da wird der Brunnen sichtbar. Vielleicht ist es so was ganz Normales wie Bibellesen oder Beten. Oder vielleicht so eine Gemeinde wie die Begegnungskirche, wo du jahrelang hintrabst und denkst, ja, gehe ich halt traditionsmäßig immer wieder in die Kirche und dann gehe ich hier so halt hin und höre mir die Predigt an. Und auf einmal öffnet Gott dir die Augen und du siehst auf einmal den Wasserbrunnen. Und du merkst, wie in dieser Gemeinde, hättest du gar nicht gedacht, ne? Wie da auf einmal lebendiges Wasser fließt und du satt wirst und dein Durst gestillt wird und du vorwärts gehen kannst. Manchmal sieht man die Brunnen gar nicht. Manchmal muss Gott dir die Augen öffnen. Aber ich glaube, dass für jeden hier im Saal Gott einen Brunnen hat, auch einen Brunnen zur Weihnachtszeit. Vielleicht sagst du immer, ich brauche keinen Brunnen, ich brauche keinen Brunnen. Nö, wirst auch keinen finden. Ne? Aber wenn du da angekommen bist, wo Hagar ist, die weiße Fahne gehisst, ich kann nicht mehr, dann kommt der Bote Gottes und wird dir einen Brunnen zeigen. Ein Brunnen, wo du lebendiges Wasser schöpfen kannst, wo du satt wirst. So viel, dass du sogar noch deinem Nachbarn geben kannst. Ich habe das so erlebt, das ist so. Das wird er machen. Mut zum Schälen wünsche ich dir. Wisst ihr, vielleicht am Abschluss von der Predigt sagst du dir, ja, habe ich schon mal gehört, kenne ich. Ich glaube, unsere Seele und die Hüllen, die wir um dieses Wesen gemacht haben, die sind sehr zahlreich, wie so eine Zwiebel. Ganz, ganz viele Schalen hast du drum gemacht. Und wisst ihr, der Heilige Geist kommt und sagt, komm, heute ist ein Tag, pack mal das Messer raus. Heute machen wir wieder eine Schale weiter ab, bis alle Schalen ab sind. Ich glaube, dass das nicht ein einmaliger Akt ist. Ja, ich habe das doch schon mal vor den Herrn gebracht. Damals Evangelist Werner H. und was weiß ich nicht alles, ne, vor 20 Jahren. Nee, ich glaube, dass es eben nicht so ist. Wir haben so viele Schalen um dieses kleine, zerbrechliche Wesen gemacht, weil es so wehgetan hat. Und der Heilige Geist sagt, komm, bring mir das, deine Zwiebel. Wir schälen sie Stück für Stück ab. Und ich wünsche dir Mut, Mut zum Schälen. Mut, mit dem Heiligen Geist loszugehen und sagen, dieses Weihnachten ist wieder mal eine Schicht dran. Eine Schicht von meinem dicken Fell, was ich mir zugelegt habe. Eine Schicht von meiner Ablehnung, von meiner Härte. Dieses Weihnachten soll Weihnachten werden. Ich will meine Türen aufmachen, meine Tore aufmachen. Der Heilige Geist soll reinkommen. Und wir wollen zusammen Zwiebeln schälen. Wir wollen zusammen die dicke, fette Schale abmachen, dass er dieses kleine, zerbrechliche Wesen in mir heilen kann. Dass neues Leben kommt, dass Freude kommt, dass frisches Wasser hineinsprüht. Das wünsche ich mir, das wünsche ich euch. Amen.